Christina, ich habe zwei Bücher gelesen, über die ich jetzt mit dir sprechen möchte. Und diese Bücher haben mich so wahnsinnig wütend gemacht. Also es war wirklich, ich wusste gar nicht, was los ist. Ja, bevor wir darüber sprechen, aber jetzt erstmal herzlich willkommen zur Hypoklovers.
Zu einer neuen Folge, in der wir endlich über die Bücher reden, die wir in den letzten Wochen und Monaten, muss man ja schon fast sagen, gelesen haben. Denn das ist irgendwie in den letzten Folgen zu kurz gekommen.
Ja, wir haben die rausgepickt, glaube ich, die uns am meisten beschäftigt haben. Ich glaube, wir haben so viel gelesen, ich musste auch einiges unter den Tisch fallen lassen, weil es keinen Platz hat. Aber ich glaube, in dem Buch jetzt jede Menge Gutes dabei diesmal. Und ganz unterschiedlich ist. Wir haben ja nicht vorher drüber gesprochen, was wir gelesen haben. Wir haben uns nicht mal gesagt, wie die Bücher heißen.
Und das wird interessant.
Welches Genre? Also es ist ein Blindflug heute.
Ja, aber das macht ja immer ganz besonders viel Spaß.
Also legen wir los. Tina, möchtest du anfangen? Was hast du im Gepäck?
Meinst du jetzt mit den Büchern oder soll ich jetzt erstmal von einem besonderen Event? Oh, ich habe eigentlich zwei besondere Events, von denen ich dir erzählen möchte.
Du, dann erzähl doch mir von deinen zwei besonderen Events. Ich bin gespannt.
Also einmal möchte ich dir von meinem Netzwerktreffen hier in Burghausen erzählen. Da warst du ja auch schon ein paar Mal zu Besuch. Und letzte Woche hatten wir wieder ein Netzwerktreffen. Und das war der Wahnsinn. Wir sind in den letzten Wochen echt, haben wir uns verdoppelt von der Teilnehmerzahl. Also in unserer WhatsApp-Gruppe sind jetzt, glaube ich, mittlerweile 62 Frauen aus Burghausen, die Interesse am Netzwerken haben. Und am Donnerstag haben wir uns getroffen, auch in dem Raum, in dem ich meine Snack-and-Chat-Dinner-Break anbiete. Und da kamen 30 Frauen zusammen und haben sich ausgetauscht. Und das war bereichernd, also total spannend, waren auch wieder ein paar neue dabei. Bereichernd auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite laut. So, das war echt krass, wenn 30 Frauen zusammenkommen und alle gleichzeitig reden, was für ein Geräuschpegel da erreicht wird. Und dann war es auch interessant zu sehen oder jetzt einfach, dass diese Erfahrung, die wir da jetzt machen, ist, wir waren vorher immer klein und fein und jeder kennt sich und jeder kommt zu Wort und kann sich kurz vorstellen und es ist so ein Austausch zwischen Einzelnen. Man kann mit jeder Person reden und jetzt ist sozusagen dieser Wunsch nach mehr, wir wollen mehr werden, wir wollen wachsen, der hat sich jetzt erfüllt und dann wird einem auf einmal klar, oh, das bringt ja eine ganz andere Dynamik mit sich, man kann gar nicht mehr mit jedem reden, man weiß gar nicht mehr den Namen und erst recht nicht, was derjenige macht. Und es war also eine total coole Erfahrung, aber irgendwie auch ein Event, was mich hat nachdenklich machen lassen. Mal gucken, wie das so zukünftig weitergeht, wie wir das handeln können, dass irgendwie auch so dieses Intime beibehalten bleibt und das Intime und Persönliche, was ich eigentlich bislang immer sehr wertgeschätzt habe. Genau, das war das eine Event hier in Burghausen und dann das andere, das war gestern Abend, da war ich bei einer Buchvorstellung. Die Bibliothekarin hier, die Christine Moll aus Burghausen, die Bücherei in Burghausen leitet, die hat zusammen mit dem Stadtschreiber, also ein Schriftsteller, der hier mal ein, ja, so wie so eine Art Praktikum oder ein Stipendium gemacht hat in Burghausen, haben die eine Anthologie herausgebracht von Kurzgeschichten, die Burghauser über Burghausen geschrieben haben. Und da war gestern im alten Kino im Ankersaal hier in Burghausen die Buchpräsentation. Es war eine total nette Veranstaltung und da haben dann auch ein paar der Autoren und Autorinnen ihre Geschichte vorgelesen, ihre Kurzgeschichte. Und ja, das war eine sehr, sehr nette Veranstaltung. Und natürlich habe ich auch das Buch mit nach Hause genommen und werde das bestimmt mal gucken, ob ich es in der nächsten Podcast-Folge dann vorstelle. Da waren und sind ein paar ganz schöne Kurzgeschichten dabei.
Das klingt total spannend, dass da ganz schön viel passiert ist. Vielleicht gibt es ja hier jemand, der auch selbst Netzwerktreffen veranstaltet. Kannst dich jederzeit bei Tina melden und mal sagen, wie ihr das gemacht habt,
ja,
Wenn sie größer geworden sind.
Ja.
Kann man ja immer von anderen lernen. Und das mit dem Stadtschreiber finde ich ja total schön. Also Burghausen hat 20.000 Einwohner.
Ja.
Ist ja auch cozy, dann die Geschichten aus dem Leben zu hören von Menschen, die da wohnen, die sich getraut haben, eine Kurzgeschichte zu erzählen oder zu schreiben. Das finde ich total nett.
Ja, es waren sehr amüsante Geschichten und sehr unterschiedliche Geschichten, die gestern vorgestellt wurden oder vorgelesen wurden. Und da bin ich echt mal gespannt, was da noch so in dem Buch drin ist. Das sind 40 Kurzgeschichten. Und insgesamt wurden 70 ungefähr eingereicht. Einen Podcast gibt es dazu auch.
Großartig.
Mhm.
Können wir ja mal verlinken. Ist der, ja. Läuft ja schon, der Podcast?
Ja, also seit Anfang des Jahres, genau, den können wir verlinken, genau.
Ja, können wir reinhauen, wer möchte.
Hast du auch etwas, was du mir erzählen möchtest?
Ja, ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich mich mehr das Thema Feminismus wieder in den Vordergrund getreten ist. Also das simmert eh die ganze Zeit und ich versuche mich da fortzubilden, weil ich das Gefühl habe, ich bin sehr naiv in vielen Dingen und gefangen in den Narrativen des Patriarchats. Das heißt, ich merke das oft überhaupt gar nicht, was da passiert. Und jetzt gerade, wenn eigentlich sehr westlich orientierte Länder wie die USA solche Rückschritte machen, finde ich das sehr beängstigend. Und natürlich haben wir über die Jahre so viel Utopien gelesen, die so schön jetzt im Internet geistert. Dieses Meme, wo steht, wo die Schriftsteller Margaret Atwood von Handmaid's Tale und 1984, wo dann darunter steht, dass sie ist eine Utopie und keine Anleitung, ja, zu den Büchern, weil man das Gefühl hat, es wird umgesetzt gerade so. Wird mir auch klar, selbst wenn wir in dieser westlichen, aufgeklärten Welt leben, wie arg wir Frauen auch einfach jederzeit wieder zurückgeworfen werden können in einer Zeit, wo wir keine Macht haben.
Mhm.
Umgekehrt steht das aber nicht zur Debatte, dass irgendwo ein Matriarchat entsteht. Da müssen sich die Männer keine Sorgen machen. Und was das damit auf sich hat und wie wir unsere Kinder aufklären können, also meine Jungs, ich habe drei Jungs, du hast einen Junge und ein Mädchen, wie wir darauf vorbereiten. Ich habe auch eine Serie geguckt, Adolescence, auf Netflix ist es, eine Serie von einem jungen Mann, spielt in England, der ist 12, ne, oder 13 oder sowas, 14, der eines Morgens kommt die Polizei in diesem kleinen Ort, wo sie wohnen, oder vielleicht ist es auch eine Stadt wie Liverpool oder so, ins Elternhaus und verhaften den und die Eltern fallen aus allen Wolken. Er soll ein junges Mädchen, also eine Klassenkameradin, umgebracht haben und er sagt, er war das nicht und da ist man am Anfang total hin und her gerissen, was der jetzt ist. Letzten Endes geht es um das Thema der verlorenen Männlichkeit. Also Männer haben das Gefühl, dass Frauen sie in ein Bild reinzwängen, das nichts mehr mit Männlichkeit zu tun hat und die Auswahl treffen. Also es gibt diese, ich hoffe, ich kann das richtig wiedergeben, dass aus biologisch und soziologischer Sicht Frauen sich ja den besten Partner suchen möchten, um eine Familie zu gründen.
Mhm.
Und deshalb sich ungefähr nur 20% der Männer in Frage kommen, weil der Rest ist genetisch nicht interessant und soziologisch nicht interessant, da sie, das Ziel der Frauen ist ja in dieser Beziehung zu überleben. Das heißt, es muss eine sichere Umgebung sein, wo kein Femizid passieren kann. Und deswegen sind Frauen sehr, sehr wählerisch. Und es gibt dort draußen Stimmen, die laut werden, Männer, die sagen, dass Frauen da total durchdrehen und dass Männer heute keine Chance mehr haben, dass sie jetzt mal den Frauen mal wieder sagen müssen, wo es lang geht. Und es geht so weit, dass man feststellt, dass diese Infiltrierungen, die man und Radikalisierungen, die man der IS und sowas zugeschrieben hat, wo man Angst hat, dass die Kinder in deren Fänge geraten, passiert jetzt zurzeit auch über das Internet, über Social Media, YouTube und so weiter, dass die jungen Männer sich nicht mehr männlich fühlen und die Eltern das gar nicht mitbekommen. Die fühlen sich nicht hübsch, ungeliebt, nicht attraktiv genug und haben das Gefühl, sie dürfen deshalb mit den Frauen machen, was sie wollen. Das merkt man zum Teil schon in Social Media, wenn, also gerade bei, sage ich mal, jetzt schon erwachsenen Männern, wenn die Bilder von Frauen kommentieren, von jungen Frauen, von älteren Frauen und da ganz offen die abfälligsten Bemerkungen machen. Und wenn man das dann genau anschaut, was das für Menschen sind, spielen die definitiv in einer anderen Liga und haben abgesehen davon ja auch kein Recht, solche Bemerkungen zu machen. Aber das ist halt dieses Recht darauf, über Frauen zu richten, das betrifft jetzt immer mehr zunehmend junge Männer.
Mhm.
Und das sind irgendwie neue Themen. Siehst schon, ich bin voll in den Redefluss gekommen. Und ich fände es auch schön, wenn wir mal eine Folge dazu machen. Zum Thema Feminismus in Büchern. Ich habe heute auch was mitgebracht dazu. Aber auch, wie wir als, also vor Eltern und als Freundinnen, ja, Augen aufhalten müssen und um uns rum aufklären müssen. Ich merke das sehr innerhalb der Familie, die Frauen innerhalb der Familie, meiner Familie und auch viele Freunde von mir, die machen sich gar keine Gedanken darüber und haben auch keine Berührungspunkte.
Ja, also Feminismus ist ja, das ist, glaube ich, schon so ein Thema, was dich schon immer mehr von dem du dich schon immer mehr angezogen gefühlt hast als ich. Also du weißt da auf jeden Fall mehr drüber als ich und bin ich immer dankbar, von dir Denkanstöße zu bekommen. Aber gerade dieses Thema mit den jungen Männern, das würde mich auch interessieren. Und das ist auch etwas, da hätte ich jetzt auch gar keine Buchempfehlung, Literaturempfehlung, Artikelempfehlung oder so, weil das auch ein Thema ist. Damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt und ist mir auch noch nicht über den Weg gelaufen. Also sollten wir auf jeden Fall mal auf unsere Liste draufschreiben, dass wir das im Auge behalten.
Ja. Ich glaube, wir müssen uns jemand einladen. Ich habe auch jemand schon im Auge, weil es nämlich auch, man sieht ja auch alleine in den Romance-Noveln, wie eine Revolution passiert. Also die nächste Generation, die auch diese Romance-Novel liest, Tina, die haben auch eine hohe Erwartungshaltung an ihren männlichen Partner, weil unter 3 Orgasmen geht da gar nichts, ja. Also ich meine, die da auch ein deutlicher Druck. Und eine Erwartungshaltung, auch das, was sie wollen. Und dann müssen wir uns mal jemand einladen, wo diese Balance stattfindet und was da eigentlich gerade passiert.
Mhm.
Genau, das merke ich. Das hat mich beschäftigt oder beschäftigt mich, genau. Soll ich loslegen? Soll ich mal mit einem Buch starten? Oder
ja,
möchtest
gerne.
Du?
Nee, du bist gerade so im Fluss, den wollen wir nicht unterbrechen. Also erzähl doch mal, welches Buch bringst du heute mit?
Ich werf gleich eins der Bücher in den Ring, die mich so wütend gemacht haben. Mhm. Das Buch Isola von Allegra Goodman heißt sie. Ich glaube, das ist auch noch nicht auf Deutsch erschienen. Aber es ist im Englischen gut zu lesen, es ist einfach zu lesen. Und es erzählt die Geschichte von Marguerite, die sie lebt in Frankreich und spielt so 15., 16. Jahrhundert. Und sie ist eigentlich die Erbin eines großen Anwesens mit Ländereien und Reichtum. Ihre Eltern versterben und sie wird waise, bevor sie volljährig wird. Und weil Kinder brauchen einen Vormund, bekommt sie einen Vormund zugewiesen, der auch als sie schon dann erwachsen wird, immer noch ihr Vormund ist und wie es zu dieser Zeit war, komplett über alles verfügen kann, ihren gesamten Reichtum. Sie lebt auf diesem Anwesen noch mit ihrer, das ist wie so eine Zofe, Anvertraute, die darauf achtet, dass sie all die Dinge, die man als Frau können muss, sticken, schön aussehen, sich pflegen in der Gesellschaft, sich darstellen können, also Musikinstrument spielen und sowas, dass sie das auch wirklich täglich übt. Und ein moderates Maß an Schreiben und Lesen kann, vor allem natürlich nur ausgerichtet, um die Bibel zu lesen. Und dieser Vormund kommt immer wieder auf das Anwesen unangekündigt und will sie dann sehen und prüft sie und schaut, ob sie auch also seiner würdig ist, dass er das Geld da investiert, dass sie dort weiter leben darf. Und sie muss dann immer Psalme rezitieren und soll die dann auch interpretieren, aber nicht eigentlich mit eigenen Gedanken, sondern so wie die Kirche das gerne möchte. Es ist ein sehr eingeschränktes Leben und der haut das Geld raus wie noch mal was. Also sie merkt, es wird immer erbärmlicher dort. Die haben dann plötzlich auch Untermieter oder eine andere Familie lebt dort auch und sie fängt an zu unterrichten, dann auch die Kinder deren, weil sie eine Beschäftigung braucht. Aber es kommt ihr niemals der Gedanke, dass die auch mal sie geht schon mal so spazieren auf den Ländereien, aber dass sie dort weg könnte oder sowas, das steht nicht zur Frage. Und ihr Vormund ist einer der Menschen, die sich zu der Zeit aufgemacht haben, neue Kolonien für Frankreich zu finden. Das heißt, er fährt immer wieder erst für längere Strecken weg und fährt dann in die neue Welt, also nach Neufrankreich wird es genannt, was heute Kanada wäre, und um dort Kolonien und neue Siedler hinzubringen, und ist dann immer wieder weg, und sie verliebt sich an seine Abwesenheit in seinen Sekretär, der immer wieder da ist. Aber das ist eine ganz, also die sprechen wir miteinander, da wird nicht berührt oder so, ist wirklich ganz zaghaft. Und eines Tages kommt dann ihr Vormund und sagt, er nimmt sie jetzt mit auf eine der Reisen. Sie soll mit hingehen in die neue Welt, und sie fahren da mit dem Boot rüber und sind, dann wird diese Bootsreise erzählt, ist Schiffsreise, muss man ja sagen, erzählt, wo sie also eigentlich auch fast die ganze Zeit in der Kabine verbringen muss, weil Frauen ja sich auch nicht bewegen dürfen. Und ab und zu sieht sie dann diesen Sekretär und sie müssen ganz vorsichtig sein. Aber ihr Vormund, der sehr, sehr grausam ist, findet das raus, dass da was läuft. Also erwischt sie nicht, aber er spürt es irgendwie und beschließt dann, dass er in der neuen Welt setzte, sie und den Vormund, nee, sie setzt ihn, der Sekretär und ihre Zofe aus auf einer Insel, wo gar nichts ist, und lässt sie da einfach. Sie dürfen ihre Truhen mitnehmen, wo natürlich nur Sachen drin sind, die kein Mensch braucht auf einer einsamen Insel. Und dann wird's eigentlich echt spannend in dem Buch. Ich habe eine Zeit lang, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ey, passiert jetzt wirklich das auch noch und das auch noch und das auch noch. Also es wird immer schlimmer und das sind wirklich schlimme Bedingungen, weil sie natürlich wie Robinson Crusoe auf dieser Insel da zu dritt leben. Und die Geschichte nimmt dann, ich sehe jetzt nicht weiter, wie die Geschichte einen Lauf nimmt, nimmt einen guten Lauf. Dennoch, und das soll eine Geschichte sein einer Heroin, die sich dann schließlich aus diesem eigentlichen Schicksal befreit ein wenig, ja. Aber bis sie da hinkommt, dauert es wirklich lang. Man hat trotzdem Lust weiterzulesen, ja, also die Geschichte ist auch spannend erzählt, aber was mich so wütend gemacht hat beim Lesen ist, dass die so wahnsinnig hilflos ist, dass die so sehr gefangen ist an diesem, sie darf nur bestimmte Sachen, sie darf nichts anderes lesen, auch als auf dieser Insel sind, sagt sie dann, ich kann den Boden nicht fegen mit Reisig, ich weiß gar nicht, wie das geht, das habe ich nicht gelernt als Frau, und ihre Zofe sagt dann, ja, und du musst auch, wenn wir abgeholt werden, du musst bei deinen Aufgaben bleiben, nur halt Zither spielen bringt halt nichts auf einer einsamen Insel, und so verhaftet diesen Gedanken, auch diese Äußerlichkeiten weiter zu pflegen, für den Fall, dass man jetzt gerettet wird, damit man doch auch wirklich noch akzeptabel aussieht und die Klamotten gepflegt werden müssen und so. Das ist wirklich, dauert sehr, sehr lange, bis sie sich traut, da auszubrechen. Und auch das, woran sie gemessen wird, ist wirklich so, du spürst so diese künstliche Verdummung der Frauen, indem man ihnen keine Bildung zuteil lässt. Kein Buch gucken lässt, ja. Also auf Strafe in der Bibliothek erwischt, ja. Eigeninterpretation dessen in der Bibel, was in der Bibel steht, ja. Kein Geld haben dürfen. Und da frage ich mich wirklich, wie kann das sein, dass über Jahrhunderte das geklappt hat, dass ein Teil der Menschen künstlich klein gehalten wurde? Ist ja auch heute noch so. Wir profitieren von all dem, was die Frauen vor uns erreicht haben. Aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie das passieren konnte. Und das spürst du sehr in dem Buch. Und da spürst du dann auch eine Entwicklung. Aber das war schon, also definitiv hat das Buch was mit mir gemacht. Die Geschichte ist gut und die Charakter entwickeln sich auch alle. Und es hat auch ein befriedigendes Ende, finde ich.
Okay. Hört sich aber an, dass man so ein bisschen mit Geduld das lesen muss, dass man erstmal reinkommt und dass die Geschichte Fahrt aufnimmt. So hört es sich an.
Ja. Also die Geschichte muss ein bisschen Fahrt aufnehmen, das stimmt, man muss auch wirklich dranbleiben. Und ich habe dazwischen auch mal so gedacht, so, nee, es kann jetzt nicht wahr sein, dass der oder diejenige jetzt auch noch stirbt, ja. Wo so gedacht habe, war das wirklich als Plot-Twist notwendig, ist es aber rückblickend notwendig.
Ja, macht dann Sinn, ja.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wer so zurückspringen möchte in die Geschichte, da ist man schon sehr, sehr nah dran, auch auf diesen Bedingungen auf dem Schiff und die Lebensbedingungen und halt auch, welche Rolle die Frauen da haben.
Mhm. Interessant.
Ja, hast du Kontrastprogramm noch?
Ich habe Kontrastprogramm und ich würde tatsächlich zwei Bücher gleichzeitig vorstellen. Ja. Ein englisches und ein deutsches. zwei Romance-Novels mit mittelalten Protagonistinnen. Da habe ich nämlich zwei richtig gute, also gut im Sinne von unterhaltsam, spannend, so wie halt eine Romance-Novel spannend sein kann, mit ein paar spicy Scenes da drin, ein bisschen Gesellschaftskritik drin, aber einfach gute Unterhaltung, was man innerhalb von 2-3 Tagen einfach so weglesen kann, abtauchen kann und sich eben auch als mittelalte Frau wiederfindet in diesen Protagonistinnen. Und da fange ich mal mit dem deutschen Buch an. Das heißt, zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben, ist von der Annika Decker. Annika Decker ist eigentlich Drehbuchautorin und Regisseurin. Die hat die Keinohrhasen und Zweiohrküken und diese Filme mit Til Schweiger damals zusammen produziert. Da ist auch so ein Rechtsstreit immer noch am Laufen, dass sie da angemessen bezahlt wird. Und dieses Thema findet man auch ein bisschen in dem Roman wieder. Und in diesem Roman geht es um Nina, fast 50, geschieden, zwei junge erwachsene Kinder, die in einer TV-Produktionsfirma arbeitet und da mit ihrer Freundin und Kollegin zusammen so einen MeToo-Fall aufdeckt. Also das ist so ein bisschen so eine Seitenhandlung. Aber eigentlich geht es darum, dass sich Nina in einen wesentlich jüngeren Mann verliebt. Nina ist fast 50 und der feiert seinen 30. Geburtstag. Und was das so mit ihr macht, was das mit ihrem Umfeld macht, was das auch mit diesem Mann macht, der nämlich vermeintlich in Schockstarre verfällt, als er erfährt, wie alt sie ist, weil sie nicht so aussieht, dass sie so alt wäre. Und ja, also ich fand es sehr gut zu lesen. Ich sehe natürlich auch gleich die Verfilmung vor Augen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es wirft tatsächlich ein paar interessante Fragen auf, weil ihr Mann, also ihr Ex-Mann, der ist natürlich mit einer 20 Jahre jüngeren Influencerin verheiratet und hat mit der dann nochmal Kinder bekommen. Und da sagt keiner was. Also auch ihre eigenen Kinder, diese jungen Erwachsenen, für die ist das so, wie es halt in Ordnung sein kann, dass der Papa nochmal eine neue Familie gründet, aber der bekommt keine komischen Sprüche und die beiden erwischen dann eben ihre Mutter mit diesem wesentlich jüngeren Mann und also sind total geschockt und brechen den Kontakt mit ihr ab und maßregeln sie dann, dass das ja nicht geht, so eine alte Frau mit so einem jungen Mann und dass man sich doch da nicht in der Öffentlichkeit sehen lassen kann und so. Also total interessante Sichtweise. Dann kümmert sich Nina auch um ihre Mutter, die einen Unfall hat und dann im Krankenhaus liegt. Und also auch so dieses Thema mit älter werdenden Eltern spielt dann da eine Rolle. Und ja, ich kann's sehr empfehlen. Kann dazu auch das Interview mit der Annika Decker im 50 über 50 Podcast mit der Stefanie Hilscher empfehlen. Das habe ich parallel dann dazu gehört, um nochmal so ein bisschen herauszufinden, wie viel Autobiografisches denn da drin steckt oder was jetzt wirklich reine Fiktion ist. Und ja, also mal ein deutsches Buch, was ich sehr empfehlen kann. Und auch ähnlich ein englisches Buch, das heißt It's Getting Hot in Here. Da ist die Protagonistin Ende 40, auch geschieden. Die Kinder sind eher im Teenageralter, noch nicht erwachsen und sie arbeitet auch in einer TV-Produktionsagentur-Firma. Deshalb habe ich gedacht, das ist so ein Abwasch, weil das ein ähnlicher Handlungsstrang ist. Und da geht es aber viel auch um Perimenopause-Symptome, mit denen sie einfach zu kämpfen hat und die sie da immer wieder anspricht. Da geht's um Teenager-Kinder und was da so für Themen auf einen drauf zukommen. Und da verliebt sich die Protagonistin in einen gleichaltrigen Kollegen, der aber nur zeitweise in dieser Produktionsfirma arbeitet. Die haben beide eine ziemlich hohe Stellung da. Also da ist so ein bisschen dieses Thema, darf ich mit meinem Kollegen eine Affäre anfangen? die Geschichte spielt in England, der Kollege kommt aus den USA, sie weiß, dass der nur temporär eigentlich da ist und wie sie sich dann auf eine Beziehung einlassen, von der sie schon vorher weiß, dass die eigentlich keine Zukunft hat. Das ist so ein bisschen da das Hauptthema. Lässt sich auch total gut weglesen, also ist auch so ein richtiger Schmöker, der jetzt nicht zu tief und zu ernst wird. Beide Bücher, kann ich dazu sagen, die enden gut, positiv, also man geht befriedigt daraus, wenn man das liest. Und ja, kann ich dir und euch sehr ans Herz legen, wenn ihr einfach was lesen wollt, was unterhält und Spaß macht, ans Herz geht und wo man sich eben wiederfindet als jemand, der nicht mehr Anfang 20 ist und auf der Suche nach der großen Liebe ist, sondern wo einfach schon viele, viele Lebensjahre irgendwie ins Land gegangen sind und man seine Erfahrungen gemacht hat. Und eben auch so Themen wie Arbeit und Job und Kinder, Eltern mit angesprochen werden.
Das klingt genau richtig. Das klingt sehr, sehr gut. Braucht man ja. Du sagst ja immer, das ist der Palette Cleanser zwischendurch. Genau. Ich glaube, das kann ich auch gebrauchen. Ich werfe noch ein bisschen schwierigeres Buch in den Raum.
Mhm.
Ein deutsches Buch, Hell und Laut, von Sarah Reich heißt sie ja, genau. Das habe ich geschenkt bekommen von unserer Freundin Nadja. Ganz ehrlich, ich habe am Anfang reingelesen, das ist kein Buch, wo man durchfliegt. Also von der Geschwindigkeit her, ist ein Buch, das man sich Zeit nehmen muss zu lesen. Und es handelt von der ersten deutschen Dichterin, die, jetzt muss ich mal aussprechen, der Name ist Hortzwiet von Gandersheim.
Okay.
Ich kann diesen Vornamen, der ist ein bisschen sperrig. Die wächst auf einer Burg auf. Das spielt so im 10. Jahrhundert, glaube ich.
Mhm.
Wächst sie auf einer Burg auf und ist schon als Kind, eckt sie total an, weil sie sehr wissbegierig ist, auch sehr schnell Latein kann und dann zum Beispiel den Pfarrer, den es da auf der Burg auch gibt, anspricht, dass der halt irgendwie nur so gibberish Latein spricht in der Messe und es überhaupt keinen Sinn gibt, was er sagt und natürlich alle Erwachsenen total vor den Kopf gestoßen sind, wie sie einmal hier den Pfarrer so beschämen kann und zweitens, warum sie denn so viel weiß, weil Frauen müssen nicht so viel wissen. Ihre Aufgabe, es ist alles zu lernen, was eine Frau können muss, auch wieder dieses Thema und damit sie gut verheiratbar ist und sie ist halt genau das Gegenteil. Sie möchte gern mit ihrer Zofe da draußen in der Welt sein, im Wald und ganz viel lernen, aber letzten Endes ist es so, dass sie auch nicht drum rumkommt und da wird dann ein Heiratsabkommen geschlossen zwischen zwei Familien, das von Vorteil sein soll. Und sie hat dann einen Verlobten, in deren neuen, in dem Anwesen sie auch lebt. Und der ist halt gewalttätig ihr gegenüber. Der schlägt sie. Und sie merkt auch total, dass es nicht okay ist, dass er das macht. Und hat Glück, dass jemand ihr hilft und sie einen Ausweg findet. Einen Ausweg, der, glaube ich, für ganz viele Frauen damals ein Ausweg war, nämlich ins Kloster zu kommen. Ich glaube, dass sie kommt dann ins Kloster, ist nicht ihr erster. Ich glaube, sie war schon mal als Kind im Kloster, wo sie eine große Vorliebe für die Klosterbücherei entwickelt hatten, für Bücher. Und dann, als dieser Verlobte sie dann da sich da so benimmt und sie schafft, dass diese Verlobung gelöst wird mit Hilfe einer mächtigeren Frau, kommt sie eben ins Kloster in Gandersheim, ins Stift Gandersheim. Und das ist das erste Mal, dass sie dann auch für sich beschließt, dass sie liebt das Leben im Kloster, weil da nur Frauen sind und weil sie auch da sein darf, wer sie ist, mit ihrer Wissbegierde, mit ihrer Liebe zu den Büchern und zu Geschichten und blüht da total auf und hat dann auch das Glück, dass dort eine Äbtissin ist, die das auch sieht und fördern möchte. Und sie beginnt dann dort Bücher zu schreiben und die ersten Dramen unserer Geschichte zu schreiben. Also diese Frau gab es wirklich und das ist die erste, auch die solche Geschichten veröffentlicht hat. Das natürlich total zu der Zeit war das so, dass es kaum jemand lesen wollte, weil sie auch Geschichten geschrieben hat mit fantasievollen Figuren, mit Frauen, die nicht nur Opfer waren oder Seitenfiguren, sondern Frauen, die aufgrund ihrer Schwäche gesiegt haben und Männer, die aufgrund ihrer Stärke, ihre körperlichen verloren haben. Und da kamen dann auch Huren und was ist ich was vor, also viel zu frevelhaft für die Zeit und für den Geschmack der Menschen, aber eben die ersten Geschichten der Zeit und dadurch, dass das im Rahmen eines Klosters war, wurden diese Bücher und Schriften auch aufgehoben. Und das ist total, es gibt noch ein paar Nebenstränge in dem Buch, die ich jetzt nicht so stark fand, weil sie jetzt nicht so sehr für den, also es gibt noch eine kleine Liebesgeschichte und so, die finde ich aber tut gar nicht so viel für das Buch an sich. Es ist einfach wahnsinnig spannend zu sehen, was für einen Weg diese Frau nehmen musste, um dahin zu kommen, wo sie hin wollte, um ihren Geist da auch die Freiheit zu geben. Und dass das Kloster wahrscheinlich in vielen Fällen für viele Frauen, die nicht zufrieden waren in diesen Partnerschaften, die ihnen zugetragen wurden, war ein Raum, wo sie sein konnten. Mhm. Also es galt bestimmt nicht für alle Kloster. Ich glaube, dass Klosterleben auch sehr hart sein konnte. Aber es ist total, es ist, wie gesagt, es ist kein einfaches Buch. Man muss da auch dranbleiben. Ich finde es auch anspruchsvoll geschrieben. Aber irgendwie bleibt doch ganz viel hängen. Und was ich total spannend fand, wo ich ganz viel gelernt habe, es gibt ein Nachwort von, jetzt kann ich es nicht lesen, meine eigene Schrift, Magda Buchmann. Muss ich nochmal nachreichen. Jedenfalls ist da ein Nachwort drin, wo noch ein bisschen erzählt wird, was mit den Schriften passiert ist, dass die zwischendurch untergegangen sind und dann viel später also nochmal veröffentlicht wurden. Und wie wichtig das ist, dass wir darauf achten, dass Schriften von Frauen präsenter werden in unserer jetzigen Zeit. Also sie sagt dann zum Beispiel, wie sehr, und da habe ich mir niemals Gedanken gemacht, habe in der Schule in Latein übersetzen wir Cicero, was weiß ich, ja, also alle, nur männliche Schriftsteller werden dort übersetzt, obwohl es aus der Zeit, wo Rom groß war, auch einige sehr gute, bekannte weibliche Schriftsteller gibt. Aber das steht nicht auf dem Lehrplan. Also es steht nicht mal zur Debatte, auch nur ein Stück zu lesen, wo eine Frau nicht nur eben Opfer oder die Trophäe war, ja, sondern auch Geschichten von Frauen geschrieben ist und dass wir da heute auch was dafür tun müssen. In dem Buch steht auch eine ganze Liste drin eben von an alle Lehrer da draußen, die Lust haben, sich das anzuschauen. Sie zählt es auch auf und sagt, wie wenig deutsche Literatur auch im Deutschunterricht stattfindet, ja, dass da Frauen bewusst ausgewählt werden als Autorinnen und eben nicht nur Goethe, Faust und dass sich das weiterzieht bis zum Musikunterricht, dass wir eben nicht über Clara Schumann sprechen, sondern über Mozart nur und also, dass da überhaupt keine Balance ist und dass wir das einfordern sollen an den Schulen als Eltern und auch unsere Kinder draufbringen, dass sie es einfordern. Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, aber es stimmt.
Da leisten wir ja, sorry, dass ich dich da unterbreche, echt einen schon jetzt die ganze Zeit eigentlich einen guten Beitrag zu, weil wir ja fast ausschließlich eigentlich Bücher von Autorinnen lesen und hier vorstellen. Das ist ja, wenn es mal ein Sachbuch dabei, das ein Mann geschrieben hat, aber ich würde sagen, 90% sind bei uns Frauen.
Ja. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir auch immer sagen, Frauen schreiben anders als Männer. Und es muss Platz für beide Geschichten geben. Ich habe mit meinen größeren Jungs, die alle von höheren Klassen sind, gesprochen, welche Bücher sie von Frauen gelesen haben. Da war ein einziges dabei, Christiane F., Wie Kinder vom Bahnhof zu. Sonst ist Kafka und die Klassiker alles mit dabei. Keine Frauenliteratur. Deswegen geht er raus. Sagt was im Unterricht, sagt, dass am Elternabend auch vielleicht mal drauf geachtet werden können. Ich finde, bei meinem Jüngsten ist es so, wenn die Literatur wählen für die also 5., 6. Klasse, dann sind da manchmal auch Autorinnen dabei. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, da gibt es auch mehr Autorinnen als Autoren, die Bücher für diese Altersklasse schreiben. Täusche mich aber, vielleicht ist es auch ausgewogen. Aber gerade später, wenn es dann auch um ein bisschen Klassiker
der Weltliteratur, ne? Genau.
Wird auf Männer zurückgegriffen, obwohl da noch viel anderes ist.
Ja.
Und das war für mich schon so ein Eye-Opener. Erstmal hatte ich noch nie was, also wirklich noch nie von dieser Autorin gehört, die diesen ersten Dramen geschrieben hat. Und dann fand ich das auch wirklich, also auch hier wieder, es hat mich so sauer gemacht, wenn man sieht, wie eingeschränkt die Frauen waren, ja, in ihrem Leben und über sie bestimmt wurde. Und da wirklich, also ich meine, klar kann man sagen, sei froh, dass du es heute nicht mehr hast. Ja, bin auch total dankbar für alles, was sich entwickelt hat. Aber erstmal sehen wir, wie schnell das sich wieder verändern kann in Ländern wie Afghanistan, wo es mit einem Fingerschnipsen wieder anders ist. Und auch natürlich das Bewusstsein, dass wir damit leben, dass das nicht von uns entschieden wird, von uns Frauen. Ja. Das hat er, finde ich, sehr, das ist ein sehr gutes Buch, das mir sehr viel Denkstoff mitgegeben hat.
Genau.
Okay. Was hast denn du noch?
Ich habe ein Buch, was du schon gelesen hast vor einiger Zeit. Und jetzt war für mich die richtige Zeit für dieses Buch. Und das war The Ministry of Time. Liegt bei mir schon ganz lange und hatte ich immer mal wieder in der Hand, einfach auch, weil das Cover so schön ist. Aber irgendwie bin ich da nicht so richtig reingekommen. Und dann war es jetzt aber, dass ich in einem Podcast, ich glaube, das war eine Podcast-Folge, da wurde mir auch dieses It's Getting Hot in Here, das ist übrigens von Jane Costello, das habe ich vorhin nicht gesagt, da habe ich das Buch her und dann haben sie auch über The Ministry of Time geredet und da eben auch nochmal gesagt, naja, das ist eigentlich auch eine Liebesgeschichte und dann so ein bisschen mit Spionage und Suspense und so weiter und Zeitreise. Also das ist ja der wesentliche Teil, Zeitreise und was Historisches da drin. Und dann habe ich gedacht, ah ja, Kathi fand das ja eigentlich auch gut und hatte das ja vor Monaten schon mit in den Podcast gebracht. Und ja, jetzt war der richtige Zeitpunkt. Also mal wieder der Beweis dafür, dass Buch muss einen auch zum richtigen Zeitpunkt dann begegnen. Und jetzt habe ich es verschlungen und fand es total gut. Und ich erzähle jetzt nur noch mal ganz kurz, worum es da geht. Also die Themen habe ich ja gerade schon aufgezeigt. Es geht darum, dass der britische Geheimdienst eine Zeitreise, na, ich nenne es mal Maschine, ich darf gar nicht so viel sagen, weil das zu viel wegnimmt. Also es gibt eine Zeitreisemaschine, die vom britischen Geheimdienst verwendet wird und die nehmen bestimmte historische Figuren aus ihrer Timeline sozusagen raus und die kommen ins Hier und Jetzt und werden da von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin des Geheimdienstes betreut, von sogenannten Bridges. Und eine dieser Bridges, das ist eine Britin mit kambodschanischen, sagt man das so, Hintergründen. Also ihre Mama, die kommt aus Kambodscha und der Papa ist Brite. Und die arbeitet eigentlich im Language-Übersetzungs-Department und die schreibt dieses Buch. Also aus ihrer Sicht wird diese Geschichte geschrieben. Und die ist zuständig für die Betreuung von Commander Graham Gore. Und das ist also auch eine reale historische Figur, der vor vielen Jahrhunderten, jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wann das war, also ich entschuldige mich dafür, dass ich da den historischen Kontext jetzt nicht geben kann, aber das ist bei mir auch egal, in welchem Jahrhundert das war, aber der bei den Arktis-Expeditionen mit dabei war und da auch laut Aufzeichnungen ums Leben gekommen ist. Und das ist eben einer dieser Personen, die der britische Geheimdienst in die Jetztzeit sozusagen mit der Zeitreisemaschine holt. Und ja, ist ganz amüsant, wie nun diese historische Figur in unserer Zeit ankommt und erstmal die Toilette auseinander nimmt, weil er überhaupt nicht versteht, wie das alles funktioniert mit dem fließenden Wasser und Abfluss und so weiter und von seiner Bridge nach und nach in unser Leben eingeführt wird und erklärt bekommt, wie alles funktioniert, aber eben auch erklärt bekommt, was alles so passiert ist. Also die Weltkriege, die passiert sind, 9/11, wann bringt man das jemandem bei, ohne ihn zu überfordern mit dem ganzen Wissen? Also total interessant, da diesen Zeitreiseaspekt mal so zu betrachten. Und dann entspinnt sich zwischen den beiden auch eine kleine Liebesgeschichte. Und da sind noch viele, viel, viel Facetten mehr mit drin. man weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie sie heißt. Also das finde ich auch ganz interessant. Das hatte ich nämlich jetzt nochmal recherchiert. Bei mir ist es oft so, dass ich mir es nicht merken kann, wie Protagonistinnen oder Protagonisten heißen. Aber es ist tatsächlich eine anonyme Erzählerin, von der man eben auch nur so Fragmente mitbekommt. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich lese ja gerne mal so einen Zeitreiseroman. Und der ist aber anders als andere Zeitreiseromane, die ich gelesen habe.
Ja, sehr gut, hat sich auch gepackt. Also ich fand das auch spannend und wie du erzählst, wie man jemanden das beibringt, was alles passiert ist und der dann auch das erstmal verdauen muss, was an Grausamkeiten da passiert sind auf der Erde. Da merkt man auch, das ist gar nicht so einfach.
Ja, wann ist der richtige Zeitpunkt und auch in welcher Reihenfolge erzählt man das? Also ja, und amüsant fand ich auch, dass er, auf Englisch sagt man Courtship, also wie er, oder wie die sich annähern und er natürlich mit
den Hof machen, würde man
den Hof machen, genau. Ja, ja. Und er natürlich mit Methoden, Strategien, die sie überhaupt nicht wahrnimmt, als etwas, dass er Interesse, also ein Liebesinteresse an ihr hat. Das fand ich, ja, das fand ich sehr amüsant zu lesen, wenn er dann sagt, ja, aber ich hab doch das und das. Und sie dann, hä, was? Das soll mir jetzt zeigen, dass du mich mehr, also, dass es nicht nur eine reine Freundschaft ist, sondern dass du mehr Interesse an mir hast. Ja, fand ich gut. Also kann ich empfehlen. Und das Cover ist echt eins, was man sich so gerne ins Regal stellen möchte. Ist auch sehr gelungen.
Und ich glaube, das gibt's mittlerweile auch auf Deutsch.
Das habe ich nicht nachgeguckt.
Dann verlinken wir das.
Ja. Genau. Hast du noch was?
Ich habe noch ein letztes.
Ja.
Auch Summer Romance heißt es. Von Annabel Monaghan.
Ah, ich glaube, das habe ich auch schon gelesen.
Das kann sein, dass du schon gelesen hast. Von der Autorin haben wir vor ein paar Jahren Nora Goes Off Script gelesen und das war richtig so eine schöne Geschichte, auch von der Midlife-Mama, die auch Autorin ist für Fernsehproduktionen.
Das scheint ein beliebtes...
In den USA ist das, glaube ich, wirklich ein Markt, dass man nicht nur Geschichten will von den jungen Frauen, die erste Liebe finden, sondern Frauen im Mittelpunkt, die in der Lebensmitte stehen und in einer ganz anderen Situation sind, weil sie womöglich Familie haben oder mehrfache Beziehungen und sowas.
Ja, ich glaube ja, dass in Deutschland auch, aber jetzt ist das dritte Buch heute, wo die Protagonistin in einer Fernsehproduktionsfirma arbeitet. Also da muss aber noch mal ein bisschen Diversität rein. Das ist so ein bisschen langweilig, ja.
Das scheint gerade wirklich ein Thema zu sein. Und da geht es drum, und das fand ich ganz spannend, um Summer Romance. Erstmal auch diese Gedanke, dass man einen Sommer, und ich glaube, das ist auch wirklich USA getrieben, dass man den Sommer über irgendwo anders verbringt, in seinem Sommerhaus, das man gemietet hat, irgendwo an der Küste. Und dann dort auch sich verliebt und das bleibt aber dort irgendwie und endet mit dem Sommer alles. Also das ist ja auch dieses, wie heißt das? Oh, the Summer I Turned Pretty.
Ja, The Summer I Turned Pretty. Ja, genau, da ist das auch so, ja.
Du fährst in dieses Sommerhaus und dort findet das statt. Und so ist das also auch ein bisschen so, außer dass die Protagonistin in einem Ort wohnt, in Connecticut, wo man einen Ausblick hat auf die Stadt, auf New York, und aber halt abseits vom Trubel ist in so einer Kleinstadt am Meer. Und sie ist Mama von drei Kindern und lebt schon seit einem Jahr getrennt von ihrem Mann. Die haben sich auseinandergelebt. Er möchte die Scheidung. Und ihre Mama ist vor 2 Jahren gestorben und sie ist immer noch in Trauer. Sie vermisst sie wahnsinnig. Und also eigentlich noch mehr, als dass sie ihren Mann vermisst oder um diese Beziehung trauert, ist es eigentlich wirklich immer noch schrecklich, dass ihre Mutter weg ist. Also diese Verlust der Eltern ist auch ein Thema. Und sie hat aber ein gutes Netzwerk da in ihrem Hometown und Freunde, die ihr sagen, du musst jetzt endlich mal aus diesen Joggingklamotten raus. Du kannst nicht da jetzt ewig drin verbleiben in diesem Loch. Du musst jetzt, abgesehen, dass du für deine Kinder funktionierst, auch mal wieder dich normal anziehen und schauen, dass du auf die Füße kommst. Also zieht sie ihre gemütlichen Sachen aus und zieht normale Klamotten an und geht mit ihrem Hund, nachdem sie die Kinder ins Summercamp gebracht hat, in den Dog Park und führt da ihren Hund aus. Und der Hund hat aber keinen guten Tag, der rennt los und springt an so einen Mann hoch und dann pinkelt der dem voll ans Bein. Und es ist mega unangenehm und sie möchte nur verschwinden und muss sich dann da entschuldigen. Und dann ist dieser Typ total nett zu ihr. Ethan ist total nett und möchte sie eigentlich, also sagt dann auch, dass er glaubt, dass der Hund ihn ausgesucht hat und dass es eine Liebesbekundung vom Hund ist. Er ist ja auch mit seinem Hund da, so ein Rescue Dog, der ein bisschen verrückt ist. Und naja, er möchte gern mit ihr auf ein Date gehen und sie ist aber da total, also sie ist schon geflasht von ihm, aber eigentlich will sie nicht so richtig, weil sie denkt, sie ist auch noch nicht so weit. Und naja, dann ertappt sie sich aber schon dabei, wie sie am nächsten Tag wieder überlegt, ob sie sich nochmal in den Dogpark fährt, in der Hoffnung, dass er da wieder ist. Und natürlich treffen sie durch Zufälle wieder aufeinander und vereinbaren, dass sie ein erstes Date miteinander machen. Man kommt da voll rein in diese Kleinstadt dort mit, da gibt es ein süßes Inn und nette Shops und sie ist als Job, macht sie so Ordnung in so Häusern, also so Closets ordnen, also so Kammerl, sagt man in Bayern, ja, so Marie Kondo-mäßig Sachen rauswerfen und das macht sie professionell. Sie war früher aber eine Buchhalterin und naja, also sie geht dann mit ihm auf ein erstes Date und es haut sie total von den Socken. Es ist gar nicht so, dass sie was ganz besonders Tolles macht, aber sie spürt, da ist was. Gleichzeitig gibt es dann noch so einen Erzählstrang mit ihrem Mann, der dann die Scheidung einreicht und sich natürlich auch ein bisschen bevorteilen möchte, wie das oft ist in diesen Erzählungen, wo sie erst wieder ihren so lernen muss, für sich selbst einzustehen. Und dann ist sie bei ihrer Freundin eingeladen und kommt dann dahin und stellt fest, dass dieser Typ, den sie da gedatet hat, dass das der kleine Bruder von ihrer Freundin ist, der in der Highschool total der Loser war. Also alle haben den irgendwie, der war so ein Außenseiter, so ein super Nerd. Und in dem Moment, wo sie es fair erfährt, macht das halt so einen Switch in ihren Kopf, weil sie natürlich nur noch nicht mehr diesen coolen, tollen Typen vor Augen hat, sondern eben auch dieses Bild von diesem nerdigen kleinen Bruder von ihrer Freundin. Und naja, sie. Aber es ist natürlich so, dass es dann noch nicht zu Ende ist und die beiden sich noch treffen und er ist ein toller Mann und sie wächst über sich hinaus. Das ist alles, was man braucht, so ein richtig schöner Roman. Und es spielen Hunde eine große Rolle. Und dass man als Hundebesitzer zu den mutigeren Menschen gehört, weil man sein Herz jemandem schenkt, von dem man weiß, dass er eine kürzere Lebensspanne haben wird als man selber. Das ist so.
Oh, das darfst du mir nicht sagen.
Ja, aber irgendwie fand ich, das wird wissen. Das wird immer wieder so thematisiert, dass man zu den besten Menschen gehört, weil man bereit ist, einfach sein Herz zu verschenken.
Oh Gott, jetzt fange ich gleich an zu heulen.
Tut mir leid.
Ich habe das Buch ja selber gelesen.
Gilt ja auch für meine Katze, aber in dem Buch wird es immer wieder, also sie gehen dann auch, es ist echt süß, mit so einer Dog Parade, wo dann alle so Hunde so verkleidet werden. Das finde ich ja wahnsinnig süß, wenn so kleine Hunde so. Du hast ja gesagt, Kira würde das auch machen, dass man ihr so ein lustiges Kostüm anzieht und sie würde damit rumlaufen.
Ist nicht klein und süß.
Aber das ist, glaube ich, in den USA auch mehr so ein Ding, dass man dann an Halloween auch die Haustiere mit verkleidet und so. Naja, aber Hunde spielen da auch eine Rolle. Das ist ganz süß. Jeder hat einen Hund und jeder Hund hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen Charakter. Das finde ich auch ganz nett. Und die kann einfach gut schreiben.
Ja, das
die
stimmt.
Autorin.
Ja.
Es ist nicht spicy, das ist überhaupt ihr nicht Ding, aber es braucht es auch in dem Zusammenhang gar nicht.
Schön.
Hast du noch ein Buch auf dem Tisch, Tina?
Nee, ich bin durch mit dem, was ich. Also ich habe noch mehr, aber ich glaube, sechs Titles. So six titles are enough.
Ja, wir haben jetzt genug mitgegeben. Ich habe noch Broken Country gelesen, kann ich nur empfehlen. Liebesgeschichte und Thriller. Ich glaube, es hat mehr, heute muss man ja Triggerwarnung geben. Triggerwarnung, verstorbenes Kind. Das ist schon heftig. Das erwartet man, sieht nämlich zuerst nur wie eine Liebesgeschichte aus. Aber ist gut.
Okay.
Weiß nicht, warum es Broken Country heißt, ehrlich gesagt. Das verstehe ich immer noch nicht.
Okay.
Genau.
Super. Dann sind wir am Ende, oder? Ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr, weil ich nämlich jetzt gleich meine wöchentliche Tennisstunde habe.
Ja.
Dann muss ich jetzt umziehen und dahin radeln. Was machst du jetzt noch nach unserer Aufnahme?
Ich muss jetzt meinen Sohn abholen, weil ich den heute Morgen mit dem Auto gefahren habe und ich habe noch kein Mittagessen gemacht. Also ich habe jetzt ganz profane Gedanken. Was gibt's zu essen? Wo kriege ich das her? Schnell? Ja, genau. Aber sonst, ja, wir werden vielleicht nächstes Mal nochmal über unseren Buchclub sprechen. Da könnten wir nämlich ein bisschen Input gebrauchen, wie wir das in Zukunft gestalten sollen.
Stimmt.
Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du, liebe Zuhörerin, uns Bücher schickst. Also nicht Bücher schickst, sondern Buchtipps gibst. Was du gerade gelesen hast, was dich bewegt hat. Vielleicht hast du was Feministisches für mich oder was Historisches, was Zeitreise für Zeitreise für Tina. Tina ist ja auch immer ein Freund von einem guten Sachbuch oder einem Krimi.
Genau, der nicht so psychomäßig ist.
Wir freuen uns, wenn wir das bekommen. Und dann sagen wir jetzt Ade.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.